Der Fichtel-Podcast an einem Dienstag nach einem denkwürdigen Freitag. Am Freitag ging es im Fichtelgebirge hier um das Thema Stein ein. Fürs Fichtelgebirge schon immer sehr wichtiges Thema. Und das soll auch in der Zukunft nochmal eine, vielleicht würde ich sagen, wieder größere Bedeutung bekommen oder die Bedeutung, die ihm zusteht. Meine Gäste heute hier im Podcast, zum einen unser Landrat Peter Bereck und zum anderen der Geschäftsleiter, sagt man glaube ich, des Steinzentrums hier in Wunsiedel, Thomas Laubscher. Hallo.
Hallo. Hallo.
Ja, steigen wir doch gleich mal ein. Wir sind steinreich, habe ich gelernt, am Freitag. Das heißt, hier im Fichtelgebirge gibt es das weltgrößte Natursteinarchiv, richtig?
Also wir nennen es Naturwerkstein eigentlich. Okay. Archiv, da legt unser Geologe Reinhard Kögler immer großen Wert drauf. Aber man kann es auch Natursteinarchiv nennen.
Werkstein, so. Weil es um Steine geht, ja, mit denen man was tun kann.
Genau, mit denen man ja auch baut. Und wir stellen ja nicht irgendwelche Steine aus, sondern solche, denen man Bauwerke schaffen kann.
Wie viele Exponate sind da zu finden?
7000.
Wow. Tja. Die weiteste Anreise hatte wer?
Da fragen Sie mich jetzt von den Kilometern, aber da ist Südafrika dabei. Da ist jeder Kontinent vertreten.
Wild.
Also jeder Kontinent, ziemlich jedes Land dieser Erde ist da vertreten. Und, ja, und da ist ja der Vater dieses Archivs, der Friedrich Müller, der das aufgebaut hat. Und der Herr Kögler, der es in den letzten Jahren weitergeführt und gepflegt hat. Das ist wirklich gigantisch. Aber es ist tatsächlich, wenn man so will, mehr so im Geheimen, es ist nicht frei zugänglich, weil es eben, Herr Laubscher, Sie haben es gesagt, das ist ein Werksteinarchiv, das ist wichtig für zum Beispiel Architekten, ja, die mit Naturstein bauen wollen, richtig, und die dann bei uns zum Beispiel auch schauen können, welche Natursteine gibt es, wie sind denn die Eigenschaften, die Festigkeiten etc. pp.
Wunsiedel wird, glaube ich, nach wie vor so ein bisschen in der Öffentlichkeit unterschätzt, dieses Steinzentrum. Also bei den Nichtfachleuten, glaube ich, so in der Bevölkerung. Da kann man, glaube ich, unheimlich viel nacharbeiten. Die Bedeutung soll jetzt noch größer werden, weil man plant einen Campus-Steinzentrum. Campus klingt groß, Campus klingt nach Bildung. Vielleicht möchte einer von euch beiden erklären, was ist der Campus-Steinzentrum? Welcher Gedanke steht dahinter?
Ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, einfach mal das Gelände auch zu betrachten und zu sehen, dass es da aktuell im Grunde genommen zwei Bildungseinrichtungen, Einheiten gibt. Zum einen das Europäische Vorbildungszentrum Stein. Das ist in einem Zweckverband organisiert. Und zum Zweiten einen staatlichen Teil, eine Berufsschule, Berufsfachschule. Und beides quasi Seite an Seite auf unterschiedlichen Grundstücken tatsächlich organisiert, aber trotzdem irgendwie zusammengewachsen. Beides aber trotzdem immer noch separat geführt. Und unser Ziel ist es natürlich, diese beiden Einrichtungen als eine Einrichtung oder ein Zentrum zu etablieren, und dann da nochmal diesen Gedanken des Campus draufzusetzen. Also quasi auch so diese gegenseitige Befruchtung hier entsprechend voranzustellen. Das ist so der Gedanke, den wir hier haben. Und da spielen uns natürlich in die Karten, Herr Laubscher, dass wir seit kurzem, seit ja nunmehr 2 Jahren, im Bereich der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung sozusagen Deutschlands größtes Zentrum sind. Halle Holleben gibt es noch. Aber ich glaube, Wunsiedel ist größer. Also zu uns kommen tatsächlich die Lehrlinge aus Hamburg, aus Baden-Württemberg, aus ganz Deutschland, kommen pilgern sozusagen nach Wunsiedel in das Mekka Steinzentrum. Und das ist schon wirklich beachtlich und fordert uns aber auch heraus, weil wir dafür jetzt natürlich auch Stück für Stück die Infrastrukturen schaffen müssen.
Was brauchen wir denn alles?
Ja, was brauchen wir alles? Werkstätten. Wenn man sich mit Werkstätten vergrößert, sind wir ganz schnell wieder dann bei den Fachleuten, die unterrichten, bei den Ausbildern, beim Personal. So ist es eigentlich so ein Kreis, der auch geschlossen werden muss. Und dazu gehört natürlich auch ein Schülerwohnheim, wo man auch Leben und Lebensqualität für die Auszubildenden auf das Gelände bringt.
Dieses Schülerwohnheim ist jetzt im ersten Schritt mal der Aufhänger. Also da startet man mal. Es geht, wenn ich das richtig im Kopf habe, über 100 Studierende, die da letztlich irgendwann mal untergebracht werden sollen.
Sogar leicht drüber. Mhm. Wir sind jetzt gerade am Zahlen erfassen.
Okay.
Und ich glaube, in dem Stadium sollte man nicht schon kürzen und sagen, das ist zu viel, sondern wir klären ja jetzt erst einmal auch den Bedarf ab. Aber das ist schon realistisch. Wir sind das Steinzentrum in Deutschland. und wirklich bundesweit, wie Sie schon gesagt haben, Herr Landrat, pilgern, finde ich ein schönes Wort übrigens, pilgern die Leute zu uns, die Azubis. Und der Name Wunsiedel außerhalb vom Landkreis Wunsiedel steht Wunsiedel in der Fachwelt für Stein. Mhm. Also wenn man irgendwas spricht, ja, ja, aber in Wunsiedel.
Kann man gar nicht oft genug sagen, ne? Dass es so ist, ja.
Genau, ganz regional ist es dann eher das Steinzentrum und auch mit dem Archiv hat man wirklich einen weltweiten Ruf, weil wir uns ja auch wissenschaftlich all die Jahrzehnte, und da hat ja der Herr Friedrich Müller aus Wunsiedel schon angefangen, es wirklich wissenschaftlich aufzuarbeiten. Deswegen haben wir da auch ein sehr hohes Standing und eine Kompetenz.
Interessant. Drehen wir die Schleife zurück zum Schülerwohnheim. Da hat man jetzt den Aufschlag gemacht, zu sagen, ja gut, wenn wir schon einen Campus-Steinzentrum haben, dann möchte man natürlich auch, dass der seinem Namen gerecht wird. Das heißt, man möchte bauen mit Naturstein. Das ist keine Selbstverständlichkeit heutzutage, eigentlich eher weniger, würde ich jetzt mal sagen. Und um das auf den Weg zu bringen, hat man sich eine Hochschule ins Boot geholt. Erzählen Sie so ein bisschen, wie ist diese Zusammenarbeit entstanden und was waren jetzt da so die Zwischenschritte vor dem Freitag, vor der Preisverleihung im Wettbewerb?
Ich denke, mit der Hochschule, Herr Laubscher, das wissen Sie besser, wie das zustande kam. Letztlich durch die engen Netzwerke, die eben Sie auch und unser Wunsiedel aus Stein Mekka in den Fachkreisen hat. Aber für mich spannend ist ja eigentlich auch der Punkt, dass wir mit dem Schülerwohnheim, wir wollen hier nicht einfach irgendwelche Wohnungen bauen, ja, sondern wir wollen ein Ausrufezeichen setzen. Und dieses Ausrufezeichen muss sich schon in diesem Gebäude zeigen. Das ist da der Punkt. Also wenn ich schon ein Schülerwohnheim baue für Schüler, die in einem Baufach am Ende des Tages sich ja entwickeln, also sprich hier im Steinhandwerk, dann muss natürlich Stein hier eine Rolle spielen. Und was für mich auch wieder sehr, eigentlich ist es klar, aber das für mich war es trotzdem wieder so eine Art Weckruf. Eigentlich wissen wir das ja, dass früher die Menschen viel mit Naturstein gebaut haben. Wir wissen das, aber wir haben es irgendwann vergessen und haben dann irgendwann den Naturstein zermahlen, haben ihn mit anderen Materialien gemischt, machen jetzt Beton und dann haben wir noch Stahl rein, damit es auch gescheit fest ist und brauchen irre Energien und merken gar nicht, dass es ganz viele Natursteine gibt, die in ihren Eigenschaften, in ihren Druckfestigkeiten, in ihren statischen Möglichkeiten so vieles bieten. Bis dahin, dass sie ja einfach auch viele, viele Antworten geben auf Fragen unserer Zeit, Stichwort Nachhaltigkeit, Recycling. Ja. Und da ist mir zum Beispiel, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, ist mir meine Zeit als Bürgermeister von Bad Alexandersbad wieder eingefallen, weil zum Beispiel das heutige markgräfliche Schloss, Naturstein gebaut, ja, 1781, aber damals schon gebaut worden mit den Natursteinen, die im Kaiserhammer in einem Jagdschloss verbaut wurden. Das hat man quasi ein Jagdschloss abgetragen und in Bad Alexandersbad das markgräfliche Schloss wieder aufgebaut. Mhm. Und das sind natürlich, und da gibt es so viele andere Eigenschaften noch mehr um dieses Thema Nachhaltigkeit. Und das macht es, glaube ich, ganz spannend. Und Herr Laubscher, und dann haben Sie eben mit Ihren unfassbaren Kontakten und weil Sie einfach auch überall präsent sind, die TU Dortmund aufgetan.
Genau, wieder durch einen alten Studienfreund, der auch in Wunsiedel durch die Schule gegangen ist. Mhm. Genau, und man hat sich vor exakt 51 Wochen haben wir uns in München getroffen und Ideen entstehen ja meistens in einer Hotelbar und das morgens um 2 Uhr. Und genau so ist eigentlich eine Vision entstanden, die wir aber gemeinsam schon in uns getragen haben. Und so ist die Idee dann eigentlich so langsam geboren und gewachsen und es sind immer wie mehr Leute dazugekommen. Und das fand ich so schön am letzten Freitag, wo es ja dann um diesen Entwurfswettbewerb, Preisverleihung ging, wo alle Beteiligten auch anwesend waren. Also das heißt jetzt vom Landkreis Politik, Wirtschaft, das Handwerk und so weiter, die Studenten, die es entwickelt haben. Und da hat man einfach plötzlich gemerkt, die Kraft, die so in diesem interdisziplinären Projekt Schülerwohnheim für Wunsiedel drinstecken. Und so müssen wir auch weiter voranschreiten, gemeinsam.
Und da hat man halt auch gemerkt, da waren dann auch die Handwerker dabei, ja, der Hermann Graser, Hermann Rudolf oder auch der Markus Steininger. Yeah. Ja, das sind halt hartnäckige Burschen. Ja. Wenn sich die was
steinhart.
Steinhart. Ja. Wenn die einfach was wollen, dann haben die einen Drive. Das ist schon wirklich, also wirklich sehr, sehr, sehr beachtenswert. Mhm. Und das hilft uns natürlich an der Stelle auch. Ja, das sind da alle Feuer und Flamme und wollen aber da jetzt auch durch. Ja. Also es ist nicht so, dass sie sagen, ach Gott, überlegen wir mal ein bisschen, vielleicht fällt uns da ein bisschen was ein. Sondern da ist jetzt der unbedingte Wille, nicht nur dieses Schülerwohnheim mit besonderen Werkstoffen, mit dem Werkstoff Stein und vielleicht Holz da irgendwo auf den Weg zu bringen, sondern dieses Wohnsiedel wirklich zu diesem Campus zu entwickeln. Das haben die jetzt da im Kopf und wer die kennt, ja, dann müssen wir uns warm anziehen, da kommen wir nicht mehr aus.
Das stimmt. Was ich so schön finde, ist auch die Kampagne Freiraum für Macher. Also
das sind Macher, ne?
Passt ja, gerade auf die drei Persönlichkeiten, die Sie jetzt genannt haben. Aber das ist eben ein Freiraum für Macher.
Ja, aber die haben jetzt in dem Projekt ja auch den Freiraum bekommen, den es einfach braucht, um was anzuschieben. Kurz die Rückschau auf das Thema TU Dortmund. Dort gibt es, habe ich gelernt, einen Lehrstuhl für massive Baukonstruktion, ja, heißt es. Ich weiß nicht, 31 Studierende, Teams, also immer 4, 5 Leute waren das, haben sich da zusammengetan.
Studenten.
Wahnsinn, ja. Ne? Und haben ein Semester lang jetzt an ihren Entwürfen gearbeitet. Die waren mal hier, haben sich das alles angeguckt, haben sich da eingegroovt und die haben abgeliefert, Mann um Mann.
Absolut. Also in jedem, ich habe es ja zwischendrin auch die Entwurfskolloquien verfolgt und in jedem Projekt stehen Impulse, die wir auch überdenken müssen. Die wurden jetzt nicht alle vorgestellt, aber da hat so jedes Team sehr interessante Ansätze auch geliefert. Von uns haben sie die Anforderungen bekommen, dann durch die Professoren wurden dann Aufgabenstellungen draus und so haben die dann Projekte erschaffen, eben 31 normal für so eine Semesterarbeit, wie ich gehört habe, um die 20 rum. Mhm. Also mit dieser jetzt Wohnsiedelgeschichte haben die auch in Dortmund die Türen eingerannt und man musste irgendwo einen Strich machen und das war dann eben bei 31
Wahnsinn,
Projekten.
Ja. Es war nicht ganz einfach, sich auf die 5 Finalisten zu einigen, aus Gründen.
Ja, es ist, ich glaube, es ist ganz schwierig. Also es war ja eine Sach- und Fachjury und unterschiedlichste auch Interessen. Und was will man da jetzt alles bewerten? Man hat ja auch nicht unbedingt jetzt die Zeit gehabt, die ganze Technik, Haustechnik noch vorzustellen, wo es auch innovative Gedanken gab. Und ich glaube, schlussendlich ist es mal so, dass die Übersicht zu bekommen, wie könnte so ein Gebäude ausschauen. Wie sind Laufwege, wie kommt man auf so ein Gebäude zu? So habe ich jetzt für mich mal die Bewertung eher gemacht, so die Sicht von außen auf das Gebäude. Und interessant war, ein Projekt hat eine ganz interessante Raumarchitektur, also das heißt eigentlich mit Mobiliar geschaffen.
Ja.
So genial, dass es eigentlich so, das ist ein Bett, ein doppelstöckiges Bett, was aber das kann man jetzt schlechten Worte fassen, wo der unten in eine Richtung schaut und der oben schaut in die andere Richtung. Also es ist ein Raumteiler. Also nur das Möbelstück. Aber es war ein Großanteil, wie nachher dann das ganze Projekt anhand von dem Möbelstück eigentlich bewertet wurde.
Also ich glaube, man hat bei all den, sicherlich bei den 31, aber bei den 5, die jetzt dann in der engeren Auswahl, eins ja gemerkt, hier haben sich am Ende Studierende beschäftigt mit einem Schülerwohnheim, in dem sie selbst leben könnten, weil sie eben Studierende sind. Ja, das hat man ja gemerkt, ja. Also sie haben über ihre eigene Situation im Grunde genommen nachgedacht, weil die ja auch momentan studieren und ja sicherlich auch irgendwie untergebracht sind. Ja. Und das war schon ganz, ganz spannend, dass man quasi so jetzt nicht diesen übergeordneten Architektenentwurf hat, wo dann irgendwann so ganz frei, sondern wirklich diejenigen, die es auch nutzen könnten, haben sich hier einen Gedanken gemacht. Und was mich auch wirklich fasziniert hat, es gab quasi alles, was man sich vorstellen kann. Aber so grundsätzlich gab es so zwei Schienen. Die Schiene 1 war, dass es Möglichkeiten oder Modelle gab, die quasi sich relativ unauffällig in das Gesamtgefüge der Gebäude eingebracht haben. Und dazu als Gegenstück gab es Modelle, die für sich ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Mhm. Ja, also das waren für mich so die zwei Gegenstücke. Und wenn man sich jetzt den Gewinner anschaut, dann hat der aus meiner Sicht tatsächlich dann auch beides am besten kombiniert. Ja, ja. Also dieses Einfügen und dieses Ausrufezeichen. Und insofern war das schon ganz, ganz spannend. Und was auch, Sie haben das schon genannt mit dem Möbelstück. Also das war ja nicht nur irgendwie eine Art Modell, die man hier gedacht hat, sondern da ist sehr viel schon in Detailarbeit reingeflossen. Die Dinge sind statisch berechnet worden. Richtig, ja, ja. Es ging um Raumaufteilungen, es ging um Wegeführungen, es ging um Mobiliar. Also schon sehr detaillierte Überlegungen der Studierenden, also wirklich ganz stark.
Ja, man muss auch zu dem Studiengang sagen, das ist ja auch einmalig. Das sind nicht einfach jetzt die eine Gruppe Architekten, sondern eben interdisziplinär, also Bauingenieure, Architekten. Und die haben dann auch noch eben die einen ihre Stärken in Haustechnik. Das ist alles ausgearbeitet worden in gut 3 Monaten. Mhm. Und zu so einem Projekt muss man auch sagen, braucht man normalen Vorlauf mit einer technischen Hochschule von 3 Jahren, bis es so zu einer Semesterarbeit kommt. Und das haben wir alles bis jetzt zur Preisverleihung innerhalb eines Jahres oder eben 51 Wochen, nicht mal ein Jahr, auf die Beine gestellt.
Ja, man muss auch sagen, die Jury hat sich am Freitag auch schwer getan. 60 Minuten Beratung war vorgesehen, 90 hat es dann gedauert, bis weißer Rauch sozusagen aufgestiegen ist. Und was ich jetzt sehr interessant habe, ich habe das Gewinnerteam im Anschluss, also die beiden Vertreter des Gewinnerteams, kurz interviewt. 2 Architekten, 2 Bauingenieure, also je einer von jeder Profession war da. Und die haben im Gespräch auch tatsächlich dieses Thema Naturstein, das haben die gefeiert. Und diese Ansätze, die ihre Hochschule da verfolgt, dass man sich eben Gedanken macht, Dinge wieder anders zu machen, als es jetzt über viele Jahrzehnte gemacht worden ist. Und da haben die wirklich richtig Herzblut reingesteckt, das hat man gemerkt.
Also mir sind die 2 schon aufgefallen, tatsächlich, als wir vorm Haus noch standen, bevor es losging, da haben wir auf die Staatssekretäre gewartet. Und dann kamen 2 Studierende, die noch schnell ihr Modell bringen mussten, weil sie ein bisschen spät dran waren. Und ich habe mir dann schon gedacht, das werden wahrscheinlich die Gewinner dann werden. Ja, also durchaus sehr, sehr straff unterwegs in der Zeitplanung. Und tatsächlich waren sie es dann auch. Und ja, tatsächlich, ich glaube wirklich auch, dass das die junge Generation beschäftigt, wie wir denn bauen. Also man sieht das ja häufig. Sie müssen nur mal aufpassen, wenn irgendwo ein Gebäude abgerissen wird. Und jetzt nehmen wir es ein Gebäude von, was weiß denn ich, 17, 1800, weiß der Teufel. Ja, dann haben sie da halt ein bisschen Stein, dann haben sie da ein bisschen Holz, dann haben sie ein bisschen keine Ahnung. Und dann schauen Sie sich mal an, wenn ein Gebäude abgerissen wird aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Ja, wir haben das gerade hier in der Nähe vom Landratsamt, die ehemalige Hauswirtschaftsschule wird abgerissen. Ja. Und da sieht man dann, wie das Abrissunternehmen durchsortieren muss. Warum? Weil es uns nicht gelungen ist, die Materialien so zueinander zu bringen, dass sie unproblematisch wieder trennbar sind und sortenrein wiederverwendet werden können. Sondern das Gegenteil haben wir gemacht. Wir haben ganz viele Mischstoffe, die natürlich im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sind, die eine Katastrophe. Ja, die können wir in Teilen gar nicht mehr verwenden. Die sind in Teilen Sondermüll. Also wir haben da wirklich Herausforderungen und ich glaube, das beschäftigt junge Leute.
Ja, den Eindruck konnte man echt gewinnen. Und abseits von dem Nachhaltigkeits-Klimaschutz-Thema hat das Projekt ja noch einen zweiten Gedanken. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Laubscher, dann soll ja das eine Strahlkraft entwickeln, die letztlich auch dazu führt, dass Experten aus, keine Ahnung, überall her hierhin pilgern, um sich dieses Gebäude anzugucken.
Richtig. Also wir wollen ja das Thema auch in unsere Ausbildung, wir haben ja einen Bildungsauftrag, auch langfristig wieder mit reinnehmen, auch dieses massive Bauen. Man muss sich vorstellen, also wenn wir heute mit Stein massiv bauen sprechen, hat jedes Gefühl, jetzt bauen sie da irgendwie den Kölner Dom ins Steinzentrum oder so. Genau, aber das hat sich in den letzten 150 Jahren mit der Industrialisierung so entwickelt, dass wir im Steinmetzhandwerk uns eigentlich nur noch um gestalterische Sachen und nicht mehr statische Dinge kümmern. Das heißt, Bodenbelag, die letzten Jahrzehnte, Fassadenverkleidung. Also man hängt was an eine Betonwand und verschönert es mit Naturstein, aber es ist nicht tragend. Und jetzt mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit auch, wo man einfach sehen muss, also wir konkurrenzieren ja mit dem Beton. Und Beton ist nichts anderes wie eigentlich mal zermahlener Stein, der mit viel Energie zu Zement gebrannt wird oder Heute gibt es kaum noch Sande, also müssen künstliche Sande hergestellt werden mit viel Energie, um am Schluss wieder einen Stein wieder zu backen, der nichts taugt, und daneben kommt Stahl wieder rein. Und wir haben das älteste Baumaterial und da drin steckt richtig Zukunft. Und das wollen wir zeigen, das wollen wir auch nutzen für unsere Ausbildung.
Mhm. Man hört ihm auch schon an, ne? Der lebt auch für das Thema Stein. Ganz genau. Und da sind wir beim Thema ins Fichtelgebirge kommen. Also nicht nur die Experten sollen hier hinkommen. Sie sind ja, also man hört es ein bisschen, ne? Es klingt nicht ganz nach Fichtelgebirge. Sie sind ja auch für den Stein ins Fichtelgebirge gekommen.
Absolut. Man hört ja, dass ich aus der Schweiz komme. Das wollten Sie jetzt damit sagen. Für mich ist Fichtelgebirge Heimat. Also ich habe ja vor Jahren schon, Jahrzehnten hier meine Ausbildung genießen dürfen. Und ich kann mich noch erinnern am Bewerbungsgespräch mit Ihnen, Herr Berek, wo es auch darum geht, Sie wissen schon, wo Sie da hinziehen, dass es da ein bisschen kalt ist und vielleicht viel Natur und Nightlife, da muss man auch ein paar Kilometer fahren. Aber das war mir schon bewusst. Und also ich genieße jeden Tag hier im Fichtelgebirge.
Was waren Ihre Stationen auf dem Weg hierhin?
Oh, Station. Also eigentlich war längere Zeit in Ulm, ganz lange Freiburg im Breisgau. Der eine weiß, da sind schon große Kathedralen. Genau darum habe ich mich gekümmert. Mhm. Also Stein begleitet mich schon immer. War aber zwischendrin, habe ich mir sehr viel auf diesem Planeten auch angeschaut.
Aber ich höre schon, Fichtelgebirge ist auf der Eins. Ja, danach
Ulm
kommt lang nichts.
Ulm und Freiburg ist wirklich nett. Aber es ist natürlich nicht das Fichtelgebirge.
Genau, ne?
Das ist,
man kann es genau, ja nur immer wieder betonen. Das heißt, Sie haben auch Ihren Freiraum hier gefunden.
Ja, absolut. Ja. Also ich wusste eigentlich vom ersten Tag an, dass ich da wirklich auch bleibe.
Ja, und jetzt gibt es noch viele Gründe mehr, ne? Also wie geht es jetzt weiter?
Also vielleicht noch kurz, das war natürlich auch so ein Moment bei diesem Bewerbungsgespräch, der war schon fast magisch. Ja? Also dass du da quasi drin sitzt. Ja, und dann kommt da ein Schweizer, der in Freiburg sich gerade um das Freiburger Münster, glaube ich, oder?
Mhm. Oder?
Ja, um das Freiburger Münster kümmert und der unbedingt nach Wunsiedel will. Das war schon wirklich ein toller Moment, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Da habe ich noch eine Geschichte am Rande zu erzählen. Das kommt mir jetzt ganz spontan in Sinn. Auf jeden Fall der Tag des Bewerbungsgesprächs und ich habe mir zu Hause nicht viel Gedanken gemacht, sondern habe einfach einen Schuhkarton eingepackt. Da waren von irgendeiner USA-Reise Cowboy-Stiefel drin. Und ich bin von schön schwarzen, lackierten Schuhen ausgegangen fürs Bewerbungsgespräch. Und da stehe ich da. Und dann hatte ich nur noch meine weißen Sneakers. Und da dachte ich, boah, jetzt mit den weißen Sneakers. Und da komme ich in den Raum rein und dann sitzt der Landrat da und hat auch weiße Turnschuhe an. Und dann wusste ich...
Matched. Das ist ein
passt.
Match.
Genau.
Wenn wir jetzt nach vorne schauen, jetzt gibt es einen Siegerentwurf, der wird natürlich nicht eins zu eins so dahingestellt werden, sondern der ist eine, schätze ich, Diskussionsgrundlage. Es geht ja jetzt um vieles. Es geht darum, wie finanziert man das Ganze? Immer der schnöde Mammon, ne? Wird kein einfacher Weg, aber wird, oder?
Ja, ich denke, wir müssen da, wir tun das ja auch schon, wir müssen in zwei Schienen denken. Ja, zum einen haben wir ja jetzt diesen Neubau einfach noch nicht. Das heißt, wir müssen momentan wirklich mit ganz viel Kraft und auch mit sehr viel Kreativität versuchen, diese vielen Schülerinnen und Schüler gut bei uns zu beherbergen. Ja, das ist einmal eine erste Herausforderung. Die meisten wir momentan jetzt, glaube ich, dann doch ganz gut, nachdem wir Anfangsschwierigkeiten hatten. Aber das kriegen wir in den Griff, müssen uns aber weiter darum kümmern, dass das funktioniert. Ja, dass das auch, dass man sich bei uns wohlfühlt und dass man eben, dass es uns gelingt, wie beim Herrn Laubscher, ja, dass die Schüler irgendwann sagen, Mensch, ich will zurück nach Wunsiedel. Mhm. Ja, das muss uns ja gelingen. Und dann eben zum Zweiten jetzt dieses Thema, wie geht's weiter mit dem Schülerwohnheim? Und da haben wir natürlich auch wieder so die Herausforderung, da haben wir auch wieder zwei Stoßrichtungen. Zum einen haben wir das Thema des Bundeslandes, also wir haben Möglichkeiten, in Richtung des Freistaats Bayern entsprechende Fördermittel zu akquirieren, entsprechende Schülerunterbringungen auch zu organisieren. Und gleichzeitig müssen wir aber auch die Bundesschiene fahren, Bundesmittel letztlich aufgreifen. Das heißt, das sind im Grunde zwei völlig unterschiedliche Verfahren auch, die wir hier miteinander abgleichen müssen. Aber die muss man eben jetzt Stück für Stück angehen. Momentan schaut so aus, dass der bayerische Weg ein bisschen schneller geht. Also werden wir wahrscheinlich auch das Thema Schülerwohnheim durchaus, ich nenne es einmal modular oder etappenweise, denken und da vielleicht die erste Karte beim Freistaat ziehen. Und da müssen wir eben schauen, dass wir auch die Bundesförderung entsprechend abholen. Vom Zeitplan her, Herr Laubscher, was kalkulieren wir?
Mama, mal wünscht ihr was?
Wünscht ihr was? Sie dürfen sich was wünschen.
Dass ich jetzt eine Jahreszahl nenne.
Zum Beispiel?
Wann wir dann in Betrieb gehen. Realistisch würde ich sagen 2031.
Ist noch ein Stück hin, ne?
Ja. Das hört sich so an, aber es muss viel Vorarbeit geleistet werden. Wenn wir jetzt natürlich wieder denken in verschiedenen Bauetappen, also gehen wir mal davon aus, sind drei Gebäude, man sagt, okay, Gebäude 1, wir haben ja große Anforderungen an Schülerwohnheim. Also das heißt, wenn das ein Ort ist, wo Schüler reinkommen, Studenten, Meisterschüler, Dozenten, wir haben auch Gäste, dann kann man da das natürlich nicht aus einem Fördertopf nehmen. Und vielleicht müssen wir die einzelnen Häuser anders benennen und anders fördern. Und dann kann es auch sein, dass 2028 schon die erste Bauphase eintritt.
Und es ist ja einfach nicht nur das Thema Wohnen. Ja, also wir brauchen ja hier, wir brauchen Mensa, wir brauchen im weitesten Sinne Sportmöglichkeiten, also Bewegungsräume, wir brauchen Sozialräume. Also das ist wirklich schon, der Campusgedanke auch schon jetzt in Schülerwohnheim ist der schon mit impliziert. Wir brauchen da ja alles an Infrastruktur, was notwendig ist, um hier in Wunsiedel letztlich als Schüler ein gutes Leben führen zu können. Mhm.
Na, und das macht ja nichts. Man kann ja im Verlauf der Entstehung dann die nächste Erweiterung gleich wieder mitplanen. Das ist ja kein Ding.
Irgendwie fällt es uns schon ein. Ja.
Was ich auch noch wichtig finde zu erwähnen, man sieht, welches Standing dieses Thema oder welche Begeisterung das jetzt schon hervorgerufen hat hier in der Region. Es war zum Beispiel überhaupt kein Problem, regionale Unternehmen zu finden, die sich zum Beispiel als Sponsor für die Unterbringung der Studierenden, die jetzt zur Preisverleihung kamen, beteiligt haben. Das ist, glaube ich, schon ein starkes Signal auch aus der Region raus.
Definitiv. Definitiv. Also wenn sich Unternehmen beteiligen, jetzt wie zum Beispiel Gelo Holzwerke, ja, dann sieht man natürlich, das ist auch wieder ein Unternehmen, das arbeitet mit Naturstoffen, ja, Stein und Holz. Und wenn da dann so ein Wettbewerb unterstützt wird, dann sieht man natürlich auch, das tut man, weil man der Region helfen will, aber natürlich auch, weil man da entsprechende Möglichkeiten und Interessen für das eigene Unternehmen auch erkennt. Und deswegen ist auch das so ein Zeichen gewesen. Die Unterstützer haben einfach zu dem Thema Stein einen sehr guten Zugang.
Ja, und das Ganze fing ja an, also jetzt nicht nur mit dem Sponsoring für die Unterbringung, sondern wo die Exkursion im letzten Herbst stattgefunden hat mit den Studenten, wollten wir ja die Studenten auch über regionale Baustoffe informieren. Da war dann auch Ziegel, Lehm, Hartkeramik, Lamberts, Glas, also die waren alle vertreten mit Gelo und es ist ja lustig, alles Global Player, die in der ganzen Welt Aufträge haben, wo auch in der ganzen Welt draußen irgendwo diese Baustoffe wieder zusammenkommen, aber eigentlich nicht hier im Fichtelgebirge. Und das wäre ja das Schöne, nachhaltig regionale Baustoffe. Und die Professorin Frau Hangebruch hat es ja mit so einer Karte mal gezeigt, einfach nur der Umkreis von 20 Kilometern.
Ja, ja.
Und regional denken tut man jetzt heute, sage ich, mit 200, 250 Kilometer Umkreis. Und was Fichtelgebirge mit 20 Kilometern schon zu bieten hat, ist unglaublich. Und das sollte man auch zeigen.
Unbedingt.
Was wir können. Und was ich vielleicht noch an der Stelle sagen möchte, ich habe im letzten Herbst Steve Webb getroffen, einen Architekt, der sich mit nachhaltigem Bauen beschäftigt. Projekte in Korea, in Kanada, nach London pilgert man, in Genf gibt es auch so ein Objekt, auf den Balearen wird sogar sozialer Wohnungsbau, wobei die mit Dämmung temperaturtechnisch ein bisschen einfacher haben, wie die Aufgabenstellung bei uns mit Naturstein zu bauen. Und also der Fokus, und in Deutschland haben wir da noch nichts vorzuzeigen, wird dann schon auf Wunsiedel fallen oder der Fokus liegen.
Ich glaube, besser als mit der Aussage kann man diesen Podcast nicht abrunden. Ich bedanke mich, war super interessant. Wir verfolgen das Projekt natürlich weiter. Danke Verdient. Für heute und viel Erfolg, würde ich sagen.
Dankeschön.
Danke.